euch allen. Es geht heute weiter mit Abraham, den Vater des Glaubens, den Vater des Vertrauens und Freund Gottes, und möchte uns lesen aus Genesis 15, 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Wer kann, soll doch bitte dazu aufstehen. 1. Mose 15. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abram in einer Schauung: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Abram aber sprach: Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich kinderlos dahingehe und Eliezer aus Damaskus Erbe meines Hauses wird? Und Abram sprach: Du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mein Haussklave mich beerben. Aber sieh, es erging an ihn das Wort des Herrn: Nicht dieser wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn, er wird dein Erbe sein. Und er führte ihn nach draußen und sprach: Blicke auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Lasst uns beten. Herr, du hast uns den Abraham als Vorbild gegeben, wie Glaube, wie Vertrauen zu dir gelebt wird. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen hineinnimmst in deinen Weg mit diesem Vater des Glaubens. Amen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Vielleicht war der eine oder andere von euch überrascht über die Textlesung. Der Rainer war überrascht. Warum habe ich diese Textlesung, diese beiden Abschnitte aus Matthäus genommen? Da war ein Stichwort. Ja, da war Gerechtigkeit. Und da will ich heute Morgen gar nicht drauf hinaus. Da war ein anderes Stichwort, das zum Vater des Glaubens passt. Vertrauen, genau. Und zwar in diesen beiden Texten in negativer Form. Ihr Kleingläubigen, wie klein ist euer Vertrauen in mich, muss Jesus allgemein sagen, Matthäus 6, und muss Jesus selbst zu Petrus sagen. Ich saß mal am See Genezareth und habe mir überlegt, was wäre denn, Thomas, wenn Jesus jetzt zu dir sagt: Komm, lauf doch übers Wasser. Also Jesus hätte zu mir nicht Kleingläubiger sagen müssen. Das ist schon ein Ding. Wenn das Vertrauen zu Gott so groß ist, dass der Petrus sogar übers Wasser gehen konnte. Vertrauen in Gott, das ist das, was der Vater des Glaubens, Abraham, auch lernen musste. Da hat keiner von uns ein Gen, dass das sofort da wäre. Das ist auch nicht in die Wiege gelegt von Mama oder Papa her, sondern das ist mühsam einzustudieren. Und da möchte ich uns heute Morgen hineinnehmen. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abram in einer Schauung. Nach diesen Begebenheiten. Da hieß es in Kapitel 12, und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Tja, wie ist das, wenn Gott sagt: Geh doch mal los. Und das noch dazu zu einem Orientalen. Da bedeutet das noch viel, viel mehr: Geh los. Lass deine Familie, lass alles hinter dir. Du weißt nicht, wo es hingeht, aber geh. Ich schicke dich. Das ist ein Hammertext, anders kann ich nicht sagen. Und jetzt denkt man, das ist ja toll, Gott hat gesprochen, so eine wunderbare Berufung. Und er macht noch weiter, ich mache ein Volk aus dir und ich gebe dir das Land und so weiter. Große Verheißungen. Und jetzt startet doch der Vater des Glaubens durch, vertraut einfach auf Gott und alles wird gut, oder? Kapitel 12 geht weiter nach dieser Berufung. Da geht es nach Ägypten, weil Hungersnot ist. Und was hat Abram? Er hat Angst um sein Leben. Sagt zu seiner Frau, du bist so schön, wenn wir jetzt nach Ägypten gehen, wegen dir könnten die mich töten. Gib dich doch als meine Schwester aus. Also der Vater des Glaubens startet damit seinen Glaubensweg, nachdem er sein Vaterhaus verlassen hat, dass er erstmal große, große Angst bekommt. Todesangst. Wo ist das Vertrauen zu Gott? Dann kommt er zurück aus Ägypten. Kapitel 13. Und er bringt den Lot mit. Zu dem werde ich später nochmal kommen. Und der Lot wählt sich ausgerechnet, weil es Streit gegeben hat, die gottlose Gegend um Sodom. Da hast du keinen Sohn. Du hast die große Verheißung, aus dir wird ein Volk. Und der Lot als Neffe, das könnte doch mal ein Erbe werden. Und dann wählt sich Lot die Gottlosigkeit. Der Lot wird noch entführt, Krieg. Abram holt ihn zurück. Und dann kommt diese Begegnung mit Melchisedek. Melchisedek, Ende Kapitel 14, König von Salem, ein Priester Gottes des Höchsten. Also direkt vor unserem Text ist eine ganz steige Zurüstung Gottes. Da schickt er den Melchisedek. Und jetzt heißt es hier, nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abram in einer Schauung. Da hat er eine Vision. Und in dieser Vision ergeht das Wort des Herrn zu ihm. Da spricht Gott zu ihm. Und das soll der erste Punkt heute Morgen sein. Gottes Begegnung. Gott geht auf den Menschen zu. Gott geht auf den Menschen zu. Das ist immer wieder hier im ersten Buch der Bibel, dass Gott auf den Menschen zugeht, dass Gott spricht, dass die Initiative von ihm ausgeht. Da heißt es am Anfang von Kapitel 12, der Herr sprach zu Abram. Geht es auch so, das überliest man einfach. Das ist ja so normal, oder? Das ist überhaupt nicht normal. Überhaupt nicht. Das ist toll. Das ist ein Wunder, dass Gott sich um diesen einen Menschen kümmert und ihn beruft. Anfang von Kapitel 17, als Abram 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abram und sprach zu ihm, ich bin El Shaddai, wandle vor mir und sei vollkommen. Da erscheint der Herr dem Abram und spricht zu ihm. Kapitel 18. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Und dann kommt es zu einer der intensivsten Gottesbegegnungen hier im Buch Genesis. Kapitel 22, das ist bevor er seinen Sohn opfern soll, Isaak. Darüber wird, ich glaube, Marcel ist dran, nächsten Sonntag ja sprechen. Nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Gott geht auf den Abraham immer wieder zu. Und dann habe ich mir diese Kapitel angeschaut. Ich finde es total spannend. Diese Kapitel, die ich jetzt genannt habe, beginnen mit einer Gottesbegegnung. Gott geht auf den Abraham zu. Und jedes Mal kommt was ganz Wunderbares im Kapitel. Ich habe Kapitel 12 genannt. Der Herr sprach zu Abraham und dann kommen die Verheißungen. Kapitel 15, da wo wir jetzt gerade sind, nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham und dann kommt der Bund. Kapitel 17, neuer Namen, Abraham, nicht mehr Abram, und ewiger Bund und Isaak angekündigt. Kapitel 18, diese direkte Begegnung mit Gott. Da heißt es, jetzt, und dann wird es ganz konkret, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben, Isaak von der Sarah. Da löst sich die Spannung auf. Gott wird ganz konkret. Kapitel 22, diese Opferung Isaaks, die endet so wunderbar. Ich muss das lesen, das geht nicht anders. Nachdem der Glaube von Abraham geprüft wurde, dann heißt es in Genesis 22, Vers 16, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Gottes Begegnung. Und es geschieht Großes jeweils. Ich habe mir auch die anderen Kapitel angeschaut in dieser Abrahamserzählung. Zum Beispiel Kapitel 13. Kapitel 13 beginnt nicht mit einer Gottesbegegnung, sondern heißt es einfach, so zog Abraham heraus aus Ägypten mit seiner Frau. Was ist in dem Kapitel los? Streit, Trennung. Oder nehmen wir Kapitel 16, gleich nach unserem Predigtext. Da heißt es, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Und dann kommt diese schreckliche Geschichte mit der ägyptischen Magd Hagar, dass Abrahams Frau ihrem Mann die eigene Magd zum Kinderzeugen gibt. Wir könnten noch die weiteren Texte anschauen, wo keine Gottesbegegnung am Anfang des Kapitels steht. Die sind nicht schön. Ich habe hier geschrieben, ich rede nur von mir dabei. Was erwarte ich von einem Tag, den ich nicht mit Jesus beginne? Was soll an dem Tag kommen? Was soll aus einem Projekt werden, das ich angehe? Eine Aufgabe, groß oder klein, die ich nicht mit Jesus tue, sondern so wie es hier heißt, dann komm ich halt doch zurück aus Ägypten. Was erwarte ich von einem Tag, den ich nicht mit Jesus beginne? Wie gut er ist, wie groß, wie voll Gnade und Barmherzigkeit, voll Güte und Treue, sondern mit meinen Problemen und Sorgen. Was soll daraus werden aus so einem Tag? Was für mich bezeichnend ist an unserem Text hier, ist, dass der Abraham keine Mühe hat zu erkennen, wer da spricht zu ihm oder ihm in einer Vision begegnet. Keine Mühe. Es ist völlig klar, das ist Gott. Wir wissen ja nicht, wie er diesen Gott schon erlebt hat. Wird uns nicht berichtet. Wenig berichtet. Aber er weiß sofort, das ist mein Gott. Er kennt seinen Gott. Er hat eine wirkliche Beziehung zu seinem Gott. Gott ist ihm vertraut. Gott ist die Mitte seines Lebens und nicht irgendwo am Rand oder sogar schon draußen. Oder noch draußen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich möchte an der Stelle einhalten und uns eine Zeit der Stille geben, wo jeder mit seinem Herrn reden kann und prüfen kann, bin ich denn gerade in dieser Zeit wirklich vertraut mit Jesus, dass dann, wenn er zu mir spricht, ich wirklich seine Stimme höre. Reagiere ich im Moment auf Jesus so, wie es der Abraham tut? Gott ganz nah. Oder habe ich vielleicht ihn, Jesus, etwas aus dem Auge verloren? Oder habe ich ihn noch gar nicht so kennengelernt, dass ich seine Stimme höre? Nehmen wir uns eine kurze Zeit der Stille. Danke, Herr Jesus, dass du gesagt hast, meine Schafe hören meine Stimme. Danke, dass wir deine Schafe sein können, zu dir gehören als dein Eigentum. Und danke, dass wir wirklich dich hören. Und wo das beim einen oder anderen nicht oder noch nicht so ist, zeig du, was hindert. Amen. Zweitens, Gottes Begegnung, Gott als Schild. Gott als Schild. Gott sagt hier in Vers 1, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Über den Lohn habe ich eben, als ich aus Kapitel 22 vorgelesen habe, gesprochen. Also wenn du so ein Zeugnis bekommst nach deinem, am Ende deines Glaubensweges, dass Gott sagt, jetzt weiß ich wirklich, dass du mir vertraust. Das ist schon eine Sache. Ich möchte über ein Schild sprechen. Über den Schild. Warum spricht Gott als erstes von einem Schild? Er könnte jetzt ja sagen, ich stärke deinen Glauben. Und ich mache mal ein bisschen weiter mit der Verheißung erfüllen. Nein, ich bin dein Schild. Ich glaube, dass der Abraham in der Situation ist, wo er, Epheser 6, Vers 12, unbedingt den Schild des Glaubens braucht. Den Schild des Glaubens. Ist ja eine Abwehrwaffe, Epheser 6, Vers 12. Was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. Wie viele Zweifel mag der Abraham gehabt haben? Wie viele Pfeile mögen da geflogen sein? Auf der einen Seite ist da Gottes Verheißung. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Der Abraham ist mindestens 75 zu der Zeit. Wer von euch ist schon 75? Ihr seid also manche von euch in Abrahams Alter. Jetzt stell dir vor, also er ist irgendwo zwischen 75 und 86. Und stell dir vor, du hast keinen Sohn, keine leiblichen Nachkommen, aber die Verheißung, ich will dich zu einem großen Volk machen. Da ist eine Spannung. Wer kann das glauben? Habe ich mich verhört? Was hast du eigentlich vor Gott? Seine Frau ist zwischen 65 und 76. Frag jetzt die Dame nicht, wer in dem Alter ist. Ja, es ist dieser Text, den wir haben. Weil, was ist das für eine Verheißung, die Gott da macht? Was hat Gott eigentlich vor? Wie wird Gott zum Ziel kommen? Und wie soll ich denn auf diesen Gott vertrauen, den ich noch so gar nicht erlebt habe? Das hat keiner erlebt. Das ist eine Situation, wo du eigentlich nur eine einzige Hoffnung hast. Und das ist Gott. Menschlich gesehen hast du keine Chance, Abraham. Ich meine, dass Gott deshalb diesen Schild als erstes nennt. Das ist der Schild des Glaubens. Vertraue mir und warte, was passiert. Sagt sich so leicht, wenn man hier vorne steht. Er ist in einer schwierigen Situation. Vers 2, Abraham aber sprach, Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich kinderlos dahin gehe und Eliezer aus Damaskus Erbe meines Hauses wird? Und Abraham sprach, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mein Haussklave mich beerben. Das ist damals ganz normal, kennen wir aus dem alten Orient, wenn du eben keinen leiblichen Sohn hast, musst du ihn wieder für sorgen. Nehmen wir eben den obersten Sklaven, der über mein Haus gesetzt ist. Ist doch ganz verständlich, oder? Aber da ist dieser Satz, du hast mir keine Nachkommen gegeben. Ist das nur eine Feststellung? Oder ist das Vorwurf? Vers 2, Herr, was willst du mir geben? Über den Satz bin ich ein bisschen gestolpert. Also meine Frau und ich waren uns nicht ganz einig, was damit gemeint ist, aber ich meine, das ist schon etwas Resignation. Resignation, das klappt nicht mit dem leiblichen Nachkommen. Also packen wir es doch anders an. Menschlich ganz normal. Aber da ist Zweifel dabei. Zweifel, ob Gott denn wirklich so handeln wird. Und dann resigniert man. Da wartet man auf Gott schon so lange, dass es endlich ein Kind gibt. Dann hast du die Verheißungen. Aber es tut sich ja nichts. Also helfe ich selbst nach. Gott sagt, Vers 4, nicht, und da steht wieder, da erging an ihn das Wort des Herrn, nicht dieser wird dich beerben, also dieser Eliezer, dieser Sklave, sondern dein leiblicher Sohn. Und Gott führt ihn nach draußen und sprach, blick auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ist toll, wenn man so einen Sternenhimmel sieht. Und man kann sie nicht zählen. Ich habe mir sagen lassen, man sieht ungefähr 3000 Sterne. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist das eine unübersehbare Zahl. Und hier ist es aber auch noch mehr. Es geht ja um das Schicksal Abrahams. Das Schicksal. Was wird aus meinem Leben an der Stelle? Und für das Schicksal im alten Orient, leider aber auch heute so manches Mal noch, sind doch die Sterne zuständig, oder? Das, was Gott ihm hier zeigt, das sind in der damaligen Welt nicht nur irgendwelche romantische Sterne, die du da am Himmel anschaust, sondern das sind Gottheiten, die alles in der Hand haben. So war der Glaube Abrahams und seines Vaters Terach, lesen wir in der Bibel. So ist der Glaube völlig normal. Und jetzt zeigt ihm Gott, so zahlreich wie das, was du da siehst, das, was ihr für Gottheiten halt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Das heißt das. Nicht die bestimmen dein Schicksal, nicht die Sterne, die Gestirne bestimmen, ob du einen leiblichen Sohn bekommst oder nicht, sondern ich. Gott weist hier sehr, sehr klar auf sich hin. Vers 6, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ich habe das überschrieben, diesen letzten Punkt, Gottes Begegnung, Gott verändert Leben, Gott verändert Leben. Er glaubt dem Herrn, er vertraut Gott. Ja, warum vertraut der Abraham eigentlich Gott an der Stelle? Der Hebräerbrief im 11. Kapitel gibt uns da Aufschluss. Da heißt es, Hebräer 11, Vers 11 und 12, durch Glauben empfing auch Sarah als Unfruchtbare die Kraft, Nachkommenschaft zu begründen, trotz ihrem hohen Alter, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Hört sich auch irgendwie so einfach an, oder? Da kannst du, sie konnte selbst nichts dazu beitragen. zwei Kapitel weiter, drei Kapitel weiter, lacht sie. Das ist doch nicht möglich. Sie ist 89, ich noch ein Kind. Und dann heißt es hier im Hebräerbrief, sie erachtete Gott für treu an. Den Gott, der gesagt hat, ich will dich zu einem großen Volk machen. Alles im Leben vom Vater des Glaubens hängt nicht an Abraham, hängt nicht am Menschen, sondern an der Treue Gottes. Wenn ich euch irgendwas heute Morgen weitergeben möchte, dann das. Es hängt alles an Gott, an seiner Treue. Wenn er spricht, dann geschieht es. Das ist absolut zuverlässig. Gott kann. Wir haben hier in der Abrahamsgeschichte in Kapitel 18 den Vers, ist denn irgendetwas unmöglich für den Herrn? Nein, er kann. Und wir haben bei Maria, als sie zum Engel spricht, Lukas 1, ganz ähnlich, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn Gott etwas voraussagt, wenn Gott etwas zusagt, ist er absolut treu und er kann es umsetzen. Im vierten Buch Mose in Kapitel 23 heißt es, Gott ist kein Mensch, dass er lügen würde. Und nicht ein Mensch, das er bereuen würde. Hat er gesprochen und tut es nicht? Und hat er geredet und führt es nicht aus? Das ist ein ganz wichtiger Punkt an Glauben, an Vertrauen in Gott. Er ist absolut treu. Er führt es durch. Ich möchte in die nochmal jetzt ins Matthäus-Evangelium an der Stelle zurück. Stell dir vor, Jesus sagt zu dir, komm. Jesus geht dabei übers Wasser, der Petrus ist noch im Boot und dann sagt Jesus, komm. Komm heißt gleichzeitig die Verheißung, du wirst nicht untergehen. Hatte eben schon gesagt, da am See Genezareth wäre ich nicht in der Lage gewesen, übers Wasser zu gehen. Aber ich möchte das bildlich, diese Stelle nehmen, für mein Leben, für dein Leben. Was ist denn, wenn Gott sagt, mach einen Glaubensschritt, mach ein Glaubenswagnis? Hatte da Abraham ja erlebt. Zieh von deiner Verwandtschaft, von deiner Familie weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. Was ist, wenn Gott aufruft? Wag. Schaue ich aufs Wasser, das macht ja der Petrus hier in Matthäus 14. Als er aber den Wind spürte, fürchtete er sich und als er zu sinken begann, schrie er, Herr, rette mich. Ja, die Umstände. So manches Mal, wenn Gott von uns einen Glaubensschritt fordert, dann ist eben da der Wind. Und dann scheint man schon zu sinken, weil es ist ja normal, dass man im See Genezareth nicht übers Wasser geht, sondern sinkt. Dem Petrus gelingt es an der Stelle nicht, so fest an der Treue Gottes festzuhalten, dass er nicht hätte schreien müssen, Herr, rette mich. Ich bin so froh, dass Gott, wenn wir einen Glaubensschritt gehen, trotzdem mit unserer Schwäche rechnet und uns auch erlaubt zu schreien, rette mich, wenn mein Glauben zu schwach wird. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Er sagt nicht, geh los, das klappt schon. Streng dich an. Es zeigt mir auch, dass Gott zumindest mich sehr, sehr gut kennt. Ich habe so manches mit Gott erlebt an Glaubensschritten, wo er wirklich Wunder getan hat. Und was ich immer wieder merke, das mit dem Glaubenshelden ist so eine Sache. Ist echt so eine Sache. Und ich bin so froh um die Geduld Gottes, der dein und mein Versagen auch kennt an solchen Momenten. Und trotzdem wieder sagt, komm, wage den nächsten Glaubensschritt. Matthäus 6, dieser Ausdruck, ihr Kleingläubigen. Da heißt es, wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, also so prächtig kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Sorgt also nicht und sagt nicht, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was werden wir anziehen, denn um all das kümmern sich die Heiden oder sorgen sich die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr all das braucht. Mit der Treue Gottes hängt auch zusammen, dass er wirklich weiß, was ich brauche. Er weiß, was ich als Stärkung brauche für meine Glaubenszweifel, für meine Verletzungen und so weiter. Er weiß aber auch, was ich zum Leben brauche. Wie leicht ist das, heute Morgen das hier vorne zu sagen? Das ist das, was der Abraham als Vater des Glaubens erlernen musste. Und das ist das, was wir jeden Tag unser Leben lang durchbuchstabieren müssen. Echter Glauben an den Gott, der treu ist, hat Auswirkungen. Das ist der zweite Punkt. Zu dem Glaube, der zur Gerechtigkeit angerechnet wird. Ein echter Glaube an den Gott, der treu ist, hat Auswirkungen. Und offenbar will dieser Glaube eingeübt sein. Das ist ja einer der tollsten Sätze, die in der Bibel stehen. Abraham glaubte den Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und jetzt denkt man, jetzt müsse er doch als Glaubensheld durchstarten. Ich hatte schon gesagt, im nächsten Kapitel ist diese, ich finde, scheußliche Geschichte mit der Hagar, dieser Magd, die ihm die eigene Frau gibt, um einen Sohn zu zeugen, Ismael. Der Vater des Glaubens, nachdem er das gehört hat, Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet und mit dem Gott im weiteren Kapitel 15 einen Bund schließt. Gott legt sich fest auf den Menschen. Dieser Vater des Glaubens kommt im nächsten Kapitel gleich wieder in Schieflage. Da wollen sie der Verheißung nachhelfen, da ist nicht mehr der Gedanke an die Treue Gottes, verlieren vielleicht Gott wirklich aus dem Blick. Und schon kommt es zum Elend. Kapitel 16, keine Gottesbegegnung, sondern eigener Weg. Es ist eine Sache, wenn Gott uns Gerechtigkeit zuspricht. Ein anderer Weg ist, wenn Gott uns nicht nur frei spricht, sondern frei macht. Frei von unseren Zweifeln an Gott. Frei von der Macht der Sünde. Jesus sagt uns in Johannes 8, jeder, der tut, was die Sünde will, ist Sklave der Sünde. Der Sohn macht euch wirklich frei. Ich kann nur dann mit Gott leben, wenn Gott mich frei macht. Und das will offenbar eingeübt werden. Da heißt es zwei Kapitel weiter, Kapitel 17, Vers 1, als Abraham 99 Jahre alt war. Der Sohn ist immer noch nicht da. Erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin El Shaddai, wandle vor mir und sei vollkommen. Der Abraham hätte lieber was gehört, was denn jetzt mit der Verheißung wird. Ich habe vor einigen Wochen über den Henoch gesprochen. Weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert. Da war genau die gleiche Formulierung. Wandle vor mir, leb mit mir, leb in meiner Gegenwart. Das sagt Gott dem Abraham als erstes. Ja, du kannst nicht an einen Gott, zu dem du keine Beziehung hast, glauben. Wie soll das gehen? das wird sich nicht wirklich umsetzen im Leben. Wandle vor mir und sei vollkommen. Ich würde am liebsten das Vollkommen hier gleich mal streichen. Das wirkt so groß, aber ich kann es nicht streichen. Erstens, weil es beim Abraham so bezeichnend hier steht. Und zweitens, weil Jesus genau das in der Bergpredigt sagt in Matthäus 5, Vers 48. Matthäus 5, 48. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Offenbar ist das keine Überforderung. Das ist Verheißung. Und doch schreckt man ja erstmal zurück. Was meint denn Gott hier, wenn er zu ihm sagt, leb mit mir und sei vollkommen? Vielleicht ist es am besten getroffen, das, was in einer Bibelausgabe steht, die ungetrübte menschliche Gottesbeziehung. Die ungetrübte menschliche Gottesbeziehung. Das ist das, mit dem ich eingestiegen bin. Meine Schafe hören meine Stimme. Wandle vor mir. Leb mit mir. Das heißt im 5. Buch Mose in Kapitel 18, du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Nicht so halbherzig, nicht so ein bisschen mit Gott, sondern ganz. Schließen wir mit Jakobusbrief. Du siehst, schreibt der Jakobus, der Glaube wirkte mit Abrahams Werken zusammen und aus den Werken wurde der Glaube vollkommen. So hat die Schrift sich erfüllt, die sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Lasst uns beten. Herr Jesus, du hast dem Abraham seinen Glauben angerechnet als Gerechtigkeit. Und dieser Glaube wurde geprüft und wurde geläutert und wurde ganz praktisch. Danke, dass du ihn die Gerechtigkeit angerechnet hast, sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet hast. Und danke, dass er Freund Gottes genannt wurde. Ich möchte dich für uns bitten, dass wir wirklich mit dir ganze Sache machen, mit dir leben, auf deine Treue setzen und uns einfach Schritt für Schritt mit dir durchs Leben gehen. Danke, dass du treu bist und nicht uns verlässt, enttäuscht, loslässt. Und danke, dass du zum Ziel kommst. Amen.